nicht jedes Mal mindestens einmal predigen. Wenn ich jetzt euch frage, welche denkt ihr denn, was das sein soll, macht doch mal einen Vorschlag. Welche Predigt soll man einmal im Jahr predigen? Okay, fürchte dich nicht. Es gibt schon ein paar Vorschläge. Ich denke deswegen, weil manche Themen sind einfach elementar wichtig für uns als Menschen, weil es unser Menschsein so betrifft, so tangiert. Aber auch, weil es unser Leben verändern kann. Wie zum Beispiel die Weihnachtspredigt. Stimmt doch, wurde jedes Jahr mindestens einmal gepredigt. Lukas 2, kennen wir fast schon auswendig. Aber warum ist die so wichtig? Nicht, weil dann die Glöcklein bimmeln und die Christbäume stehen, sondern weil es unser Leben verändert. Deswegen ist es so wichtig, einmal im Jahr über Weihnachten zu predigen. Dort heißt es, fürchtet euch nicht. Das passt deswegen so ideal zu dem, was Thomas gesagt hat. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Die Tatsache, dass der Heiland, dass Christus, dass Jesus geboren ist, verändert ganz definitiv mein Leben. Nicht einfach theoretisch im Kopf, sondern es verändert mein Leben bis hinein in meine Ängste, meine Seele. Das ist gewaltig. Und deswegen habe ich heute Morgen auch ein Thema, wo ich für mich persönlich beschlossen habe, sollte ich eigentlich mindestens einmal im Jahr darüber predigen. Ich habe die Möglichkeit, aus ganz verschiedenen Evangelien darüber zu predigen. So ist nie dasselbe, es ist immer ein bisschen variiert, immer ein bisschen anders. So zum Beispiel in Markus 4. Darüber möchte ich heute Morgen wieder predigen. Das ist eine Geschichte, die ebenfalls unser Leben, soll man sie kapieren, soll sie uns zu Herzen gehen, unser Leben total verändern kann. Sie ist wichtig, ganz einfach deswegen, weil sie in alle drei synoptischen Evangelien steht. Das will schon was heißen, wenn es in jedem synoptischen Evangelium wiederholt wird, also in Markus, in Matthäus und auch in Lukas. Und darin geschieht ein Sturm. Ein Sturm, der wie ein Bild ist für die enormen und eskalierenden Herausforderungen, die uns manchmal im Leben begegnen. Das ist real, das ist Wirklichkeit und jeder von uns kommt früher oder später an so einen Punkt in seinem Leben, wo er sagt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt eskaliert was, ich habe es nicht mehr im Griff. Und spannenderweise bringen uns Stürme immer auch in unserem Leben oft Dinge bei, von denen wir vorher nicht vermutet hätten, dass wir etwas daraus lernen können. Erst im Nachgang. Da merken und reflektieren wir und merken, ups, da haben wir jetzt aber auch was daraus gelernt. Aber mit Sicherheit hätte niemand von uns sich vorher so einen Sturm ausgesucht und hätte gesagt, naja, das möchte ich jetzt einmal erleben und hinter mich bringen, weil ich ja etwas daraus lernen will, ja, weil ich vielleicht sogar geistig daran wachsen möchte. Also freiwillig wird es keiner von uns raussuchen. Ich werde gleich noch sagen, warum. Ich möchte den Versuch machen, mich mit euch in Zusammenhang in diese Geschichte hineinzubegeben, in Markus 4. Da geht es um einen Sturm und eigentlich möchte ich heute Morgen hier noch ein Paddel aufhängen, da wäre aber vollständig mit diesen Symbolen. Das ist aus Markus 4, Vers 35 bis 41, lese es kurz vor. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, gemeint sind hier die Jünger, lasst uns hinüberfahren, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit. Also Jesus, wie er im Boot war, Jesus stand schon in einem Boot und war schon ein Stück weit am Ufer weggefahren, weil die Menschenmassen ihn so bedrängt hatten. Das war der Hintergrund. War volles Haus, alles voll, und sie sind dann auf den See raus. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll gelaufen war. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweige still. Der griechische Text ließ es auch so, dass man es so übersetzen sagt, er stopfte dem Wind das Maul und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dem auch Wind und Wellen gehorsam sind? Markus konzentriert sich in seiner Erzählung immer auf das Wesentliche. Und dadurch unterscheidet er sich von Lukas und Matthäus. Die schmücken das etwas aus und machen das etwas größer. Das sind wesentlich mehr Verse. Markus ist da knallhart, 7 Verse fertig. Könnte ein Schwab sein, der ist schon einmal so kurz.
Ich meine lieber Schwab.
Ja. Das ist praktisch auch wieder vor. Die Frau hat leider etwas mehr oder weniger, das werden wir beurteilen, das wollen wir gar nicht. Die Geschichte von Markus ist kurzeckig und kantig, wenn man sie lesen. Es gibt fast keine Ausschmückungen. Also ein Romanautor, wenn der diese Geschichte als Vorlage hätte, dann würde er nicht 7 Vers, sondern 10 Seiten draus machen. Da bin ich überzeugt. Aber Markus schafft es in 7 Verse. Und Markus setzt voraus, dass die Adressaten, also die Hörer der Geschichte, dass die sich da hineinversetzen können. So eine Situation im Boot auf dem See Genezareth. Das war für seine ursprünglichen Leser und Hörer, es war ja vor 2000 Jahren eine andere Hörerschaft geschrieben, wie heute im Stauferpark, dass sie nachempfinden konnten, was da abging auf dem See. Dass sie nachempfinden können, was die Lebenswirklichkeit derer ist, die sich da im Boot befinden. Und Markus berichtet davor oder zuvor, dass Jesus lange, das ist wichtig, das muss man hineindenken, diese Geschichte, die Verse davor, Markus berichtet, dass Jesus lange zu einer großen Menschenmenge geredet hatte und ihnen Gleichnisse vom Reich Gottes erzählt. Es geht Jesus um das Reich Gottes, um etwas, das was völlig Neues darstellt, etwas, was die Lebenswirklichkeit der Menschen verändern wird. Das Reich Gottes, darum ging es Markus. Und jetzt beschließt er vermutlich erschöpft, also Jesus, der so lange geredet hatte, immer wieder lesen wir das, meine Bibel am Platz ist ja okay, so wenn ich das euch vorlesen würde, immer wieder heißt es, und er sprach, und er redete, und er lehrte, immer wieder neu. Und dann denkst du, das war über eine Woche lang, nein, es war an einem einzigen Tag, also der hatte wirklich voll zu tun. Und jetzt beschließt er, vermutlich erschöpft, dass es genug ist mit dem Predigen, und er möchte mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees hinüberfahren. Warum die andere Seite? Da hat er seine Ruhe, da sind die Leute ein Stück weit von ihm entfernt, und endlich kann er sich, oder kann er wieder runterfahren. Und wenn ihr mal die ersten Kapitel des Markus in einem Stück lesen würde, dann würdet ihr merken, dass es da bei Jesus wirklich und seinen Jüngern fast keinen Moment der Ruhe gibt. Immer, da geht es einen Schritt und anderen, immer hat er viel zu tun, zu lehren, zu predigen. Da ging wirklich buchstäblich die Post ab. Das sind Heilungen, die er gewirkt hat. Das sind Predigen, das sind Dämonenausprägungen. Alles, aber herausfordernde, emotional herausfordernde Dienste, die da Jesus getan hat. Und dann immer wieder die Massen von Leuten. Und ihr könnt euch vorstellen, Massen von Leuten, die fordern dir ja wirklich von den Lippen ab, dass da etwas passiert. Die Menschen drängen sich ständig um Jesus und irgendwie etwas von ihm mitzunehmen, mitzukriegen. Jesus ist ständig unterwegs und die Jünger eben mittendrin. Das ist die Vorgeschichte zu dieser Sturmstellung auf dem See. Und als Jesus dann das Kommando gibt, an die andere Seite des Sees zu fahren, werden sie sich vielleicht gedacht haben, endlich mal ein paar Minuten Ruhe, endlich mal keine Menschenmassen, die etwas von Jesus wollen. Endlich, Gott sei Dank. Vielleicht war das ihre Stimmung der Jünger in dem Augenblick. Geht euch doch manchmal genauso, dass ihr euch nach ein paar Augenblicken Ruhe sehen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Nichts regeln zu müssen, nichts lehren zu müssen, nichts managen zu müssen. Einfach mal, schwäbisch gesagt, nichts tun. Mal keine Rede und Antwort stehen oder die eigene To-Do-Liste abarbeiten. Einfach mal nichts tun, das ist immer ein Zustand, der für uns zwar selten, aber schön ist. Und dann geht es genau in so einem Augenblick erst richtig los. Genau in so einem Augenblick, wo die Vorfreude so groß ist auf die Ruhe, genau da geht es los. Der See Genezareth ist dafür bekannt, dass plötzlich Fallwinde von den umliegenden Bergen, die meiste von euch waren das schon in Israel, Frau Satz hat mit dem Herzen, der See liegt sehr tief unten im Tal, ringsum sind die Berge der Golan zur rechten Seite, von unten aus gesehen, zur linken kommt dann der Karmel irgendwann. Und von diesen Bergen herunter kommen Fallwinde, die kommen relativ plötzlich von den Bergen runter und dann entwickelt sich daraus ein heftiger Sturm. Und in dem Moment, wo die Jünger denken, jetzt ist endlich mal Ruhe, da bricht so ein Sturm über sie herein. Der Wind beginnt zu toben, die Wellen schwappen ins Boot und lassen das Boot volllaufen. Sehr unangenehm. Wenn man nicht schwimmen kann, sowieso. Ich denke mal, die waren wahrscheinlich da schon recht viel drin, aber wenn man weit genug rausgefahren ist, dann ist auch das eine Anstrengung, wenn du nämlich mal zuerst mal Kilometer schwimmen musst. Manchmal ist es so, wir sind draußen und jetzt kommen die Stürme und die beuteln unser Schiff durcheinander. Das ist Leben live. Du denkst, du hast dein Leben im Griff, alles ganz gut gemanagt, alles unter Kontrolle. Endlich mal zurücklehnen und relaxen und dann passiert genau das. Ein Sturm bricht los, bricht über dich herein, wo du dich doch eigentlich nach Ruhe gesehen hast. Wo du vielleicht schon die Rente vor Augen hattest und darauf spekulierst, oh, jetzt habe ich mal Zeit, meinen Hobbys zu frönen. So geht es den Jüngern in unserer Geschichte. Alle ihre Vorfreude wurde mit einem Schlag in den Haufen geworfen. Nichts ist mit Ruhe. Sturm bricht herein. Das Wasser schlägt ins Boot. Und was machst du denn, wenn dich plötzlich so ein Sturm erwischt? Meine ich jetzt ganz persönlich heute Morgen. Du bist wahrscheinlich zuerst mal geschockt, weil da passt etwas nicht mehr in deine Planung. Du bist erschreckt und überrascht und fragst dich, hey, was passiert da eigentlich? Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Das gibt es doch alles gar nicht. Und dann entwickeln sich so Schreckmomente und wir fangen an zu sortieren und einfach spontan zu reagieren. Nur noch spontan zu reagieren, gar nicht mehr groß nachzudenken. Vermutlich reagieren wir als Menschen da alle völlig unterschiedlich. Wir sind ja von den Typen her heute Morgen auch ganz unterschiedlich unterwegs. Ist auch gut so. Die einen, die reagieren auf solche Sturmmomente so, dass sie wütend werden, dass sie sofort Ursachen und Schuldige suchen. Ich merke das in meinem Arbeitsplatz, da gibt es welche, suchen immer Schuldige. Die interessieren scheinbar das Problem überhaupt nicht, suchen immer Schuldige. Dann wollen sie prügeln und dann an die Wand stellen. So gibt es welche, die werden dann wütend, wie gesagt, und suchen nach Ursachen und Schuldigen. Die anderen, die sind dann wie gelähmt. Die suchen vielleicht nach etwas, wo sie sich festhalten können in ihrer Lähmung. Wieder andere fangen an zu rudern, so total hektisch und brüllen und wollen andere dann anweisen, was sie alles tun müssen. Die verfallen in einen sogenannten Aktionismus. Oft gar nicht gut durchdacht. Und wieder andere versuchen, wie wild, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, das gerade wieder hereingeschlagen wurde. Vielleicht ist es auch so, dass wir in Stürmen von allem etwas machen. Mal das, mal jenes, mal anderes. Solche Stürme erleben wir als lebensbedrohlich. Es geht uns ja buchstäblich ans Leben. Nicht immer nur im körperlichen Sinne. Natürlich kann eine schwere Krankheit im wahrsten Sinne körperlich bedrohlich sein. Je nachdem, wie die Diagnose des Arztes ausfällt. Aber als lebensbedrohlich erleben wir oft auch Ereignisse, die unsere Idee und Vorstellung von unserem Leben über den Haufen zu werfen drohen. Unsere Idealvorstellung, so müsste eigentlich mein Leben jetzt weitergehen, wenn ich in Rente komme oder wenn ich einen neuen Job anfange oder wenn ich ein Studium anfange. Dann müsste eigentlich mein Leben sich so und so entwickeln. Wenn ein Studium abgeschlossen ist, zack, da verdiene, was hat er gestern erfahren von meinem Sohn? Anfangsgehalt über 70.000 Euro. Ja, wunderbar, lebe ich auch gern. Das sind so Vorstellungen. Und dann wirst du plötzlich ins reale Leben hineingeworfen und dann sagt der Gegenüber, nee, mit 75.000 Euro ist nicht. Und dann musst du dein Leben wieder ganz neu planen. Musst du anders auch einen Traum aussuchen. Versteht ihr, was ich meine? So werden Lebensplanungen manchmal ganz abrupt über den Haufen geworfen. Jetzt in der Corona-Zeit, denke ich, ist das durchaus ein realer Gedanke, den ich da streue. Und dann geschieht etwas aus heiterem Himmel in meine wunderbaren Gedanken hinein. Die Jünger hier, die werden in ihrer Endlichkeit konfrontiert. Nicht mehr mit der Rente, sondern mit ihrer Endlichkeit. Ich kann ertrinken. Ich kann im See Genezareth auch ersaufen. Das Ende unserer eigenen Vollmacht. Damit werden sie konfrontiert. Sie werden mit ihrer Ohnmacht konfrontiert. Da kommt schon mal Panik auf, denke ich mir, und Verzweiflung bei den Jüngern. Was nun? Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Warum passiert mir das? Ich bin am Ende meiner Kraft. Wo ist eigentlich Gott in der ganzen Dramatik? Man beginnt sich zu fragen, ja, wo ist Gott? Das große Warum ist ja bei jedem Unglück, das uns dieser Tage passiert, immer als erste Frage. Die Frage, wo ist eigentlich Gott in der Geschichte? Ist er was? Der schläft. Und stimmt es nicht, was ich sage. Der schläft. Und es ist genauso verrückt wie diese Geschichte, dass Gott Mensch wird und als Baby in diese Welt kommt, um sie zu retten. Als Baby, der passt da überhaupt nicht in unser Denken. Da muss ein Herrscher, ein Diktator kommen, der die Römer rausschmeißt. Dann passt wieder die israelische Gedankenwelt, aber hier exakt dasselbe. Wo ist Gott in dem Drama? Er liegt auf dem Kissen und schläft. Ganz entspannt im hinteren Teil des Bootes auf seinem Kissen. Die Jünger werden sich gedacht haben, wie, der schläft. Wie kann der jetzt schlafen? Wenn alles um mich herum tobt und vom Untergang bedroht ist, dann kann doch Jesus, unser Rabbi, dem wir nachfolgen, der kann doch da nicht schlafen, so als ob nichts wäre. Wir sind vom Untergang meiner selbst nahe und möchte da nicht was wert und wichtig ist gerade jetzt. Ich dachte, ich bin ihm wichtig. Ich dachte, er liebt mich. Ich dachte, er will das auch, was ich tue. Meine Pläne sind auch Jesu Pläne und Gottes Pläne. Hast du dir Gedanken? Er wollte doch, dass wir über den See fahren. Warum schläft er denn jetzt? Warum tut er nichts, um mir, um uns als Jünger zu helfen? Denn diese Fragen sind aufgekommen in diesem Sturm. Das alles sind Fragen, die ich mir und Gott in stürmischen Zeiten meines Lebens immer wieder stelle. Wenn ich euch fragen würde, stimmt's? Spätestens nach 5 Minuten reiflichem Überlegen sollte man beipflichten und Ja sagen. Zum Beispiel zum Englischen. In unserer Geschichte passiert das Wunder. Die Jünger rütteln und schütteln Jesus, brüllen ihn vielleicht an, bis er wach wird und er dann aufsteht. Und dann stopft Jesus den Wind so richtig das Maul, so kann man es ja übersetzen, und das Meer beruhigt sich, steht still und die Gefahr ist gebannt. Gott sei Dank. Ich denke, dass wir das in der Regel genauso wünschen und hoffen wie die Jünger hier. Wir nennen sowas Bittgebet oder Klagegebet. Wir versuchen Gott wach zu rütteln, damit er endlich helfend eingreift. Und die meisten von uns und die meisten der Jünger wünschen, dass alles wieder gut wird, dass wieder normaler Segen auf dem See ist. Ich möchte hier keinen zu nahe treten heute Morgen, aber vielleicht gilt das, was ich und über diese Art von Gebet sage, auch für dich, für mich heute Morgen. Ich habe oft in meinen persönlichen Stürmen so gebetet, dass Gott es wieder richtet, alles wieder einmal, alles wieder so macht wie vorher. Das Vorhaben doch noch gelingen lassen wird und die drohende Katastrophe abwendet. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, vielleicht wiederhole ich mich, ich mache mir gerade Wurscht. Wenn du eine lebensbedrohliche Krankheit hast, dann sieht das Ding hier ein bisschen anders aus, dass der Arzt dann sagt, sie können daran sterben, da kann sich dann dieses und jenes daraus entwickeln. Und es, bei meinem Fall war es verbunden mit der Aussage des Professors in Stuttgart, dass man eine Heilungschance von 10-15% hat. In der Zeit damals, jetzt hast du zwei kleine Kinder, eine Frau. Und jetzt fragst du dich, okay, plötzlich bist du in einer Situation, die dir ganz nahe geht, die dein Leben betrifft, die deine Zukunft betrifft und nicht nur die meine, sondern die meiner Kinder und die meiner Frau. Da entwickeln sich dann schon Stürme und daraus entwickeln sich Bittgebete, die wir an Gott richten, zu Recht an Gott richten. Wo sollten wir denn sonst hingehen als zu Gott? Oder beruflicherseits, alles halb so schlimm, aber beruflicherseits, ich bin ein Glücksspielzeug morgen, ich habe 3 Firmen erlebt, die insolvent gegangen sind. 3 Stück. Es ist, ich bin auch ein paar Geschäftsleute heute Morgen. Die Insolvenz ist immer eine blöde Situation. Gell? Und dann gehen da dann deine. Damals gibt es noch die betriebliche Altersvorsorge, die kannst du dann abspringen. Damals floss sie noch in die Insolvenzmasse hinein. Dann hast du noch ein Null für deine Rente. Heute ist das nicht mehr so, aber die Insolvenzen, die gehen dir dann wirklich auch in die Wäsche, weil wenn du mal über 40 drüber bist, dann fragst du dich schon, kriege ich da gleich wieder einen Job und wie sieht er denn aus, der neue Job? Es sind alles solche Sturmerlebnisse, die uns im Leben passieren können, die mir persönlich passiert sind. Und daraus entwickeln sich dann Bittgebete, die man an Gott richten. Es war so in der Vergangenheit bei mir, manches hat er wieder heil gemacht. Gott sei Dank, darf er gesund sein. Prima Werte, also wenn ich zum Arzt gehe, schon mal ganz zufrieden. Das hat sich ganz prima entwickelt. Und ich habe auch wieder einen Arbeitsplatz bekommen. Gerade schon wieder Trubel, Corona-Krise, weiß kein Mensch, wie das da jetzt ausgeht im Arbeitsplatz. Nächstes Jahr, wenn die große Arbeitslosenwelle losbricht, wer weiß es. Aber es gibt auch Dinge, die sind nicht mehr heil geworden. Die sind, wie sie sind. Und damit muss ich leben. Weil es so uneindeutig ist, dass eben Gott nicht immer alles heil macht, sondern ich nochmal auch in der Situation belässt, in der ich stehe, weil vieles so uneindeutig ist, habe ich mich gefragt, was denn nun der Clou in der Geschichte von Markus 4 ist. Da steht Jesus auf, stopft dem Sturm das Maul, das Meer wird ruhig und scheint gut. Und in dem Moment, wo wieder alles gut zu sein scheint, knüpft er sich die Jünger vor. Ganz interessanter Moment in der Geschichte. Jesus knüpft sich die Jünger vor. Es ist interessant, wie hier in der Geschichte die Jünger dargestellt wird. Lest die Geschichte mal, wenn ihr zu Hause seid, Markus 4, 31 bis 41, 35 bis 41. Die Geschichte gibt schon einen Blick auf die Jünger her. Und es ist unfassbar, was die Truppe der Jünger sich so leistet, dachte ich mir. Also wenn man die Jünger hier betrachtet, das sind ja die zukünftigen Führer der Christenheit, die sich daraus entwickelt hat. Sie sagen, Meister, juckt dich denn überhaupt nicht, was wir hier jetzt umkommen? So reden die mit Jesus. Juckt dich denn überhaupt nicht? Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? So im Original. Die kriegen im Markus-Evangelium häufig so gar nichts auf die Reihe, dachte ich mir. Den Jesus mit dem Boot und schwätzen so an Jesus an. Unglaublich. Die kapieren nichts. Sie sind stets bemüht, aber ein Thema, wie man so in der Schule sagt, oft voll daneben, voll ein Thema vorbei. Was ich daran aber liebe, ist, dass die Jünger mir dadurch so nahe sind. Ich bin ja selber auch mal so unterwegs als Christ, dass ich nicht alles kapiere. Ich bin jetzt 43 Jahre bekennender Christ und was mein Glauben angeht, habe ich doch auch oft das Gefühl, dass ich auch wie die Jünger reagiere. Nicht so, ich bin ein Glaubensheld, kommt die Katastrophe auf mich zu, aber ich bin ein Glaubensheld, der auf seinen zwei Glaubensfüßen steht, der hat alles im Griff. Da ist das Schwert an meiner Seite, das Schild habe ich auch. Aber ich merke, das funktioniert nicht immer so einfach. Geht es euch manchmal genauso? Ich habe ein deutliches Ja gehört. Danke für die Ehrlichkeit. Mir kommen im Leben dann Momente entgegen, wo ich merke, ich habe überhaupt nichts auf der Reihe. Und auch mein persönlicher Glaube ist nicht so stabil, wie ich gemeint habe oder erhofft habe, dass er ist. Und in diese Situation der Jünger hinein, in diesen Vorwurf der Jünger, den sie an Jesus richten, sagt Jesus ihnen in Vers 40, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch kein Vertrauen? Ich fand es schön, was Thomas erzählt hat mit seinen 50 Euro. Wie er seine Denke hier offenbart hat. Das sind Ängste. Zunächst muss unser monatlicher Verdienst oder unser Sparkonto anbetrifft, ist das alles wahrscheinlich mit 50 Euro noch überschaubar, aber unsere Lebensängste, unsere Zukunftsängste, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben, kein Vertrauen? Und wenn ich diesen Text lese, dann sehe ich, wie Jesus mich ganz persönlich anschaut. Das ist das, was dieser Bibeltext für mich bringt. Wie Jesus mich anschaut, und wahrscheinlich verträgt er dann die Augen, sagt, oh, der Matzke, red mal wieder der volle Glaubensheld. Mensch, Matzke, hast du es immer noch nicht kapiert? So könnte Jesus mit mir reden. Hast du immer noch nicht kapiert, dass ich hier bin, mit dir zusammen im Boot? Hast du immer noch nicht kapiert, dass ich dich leidenschaftlich liebe und du vor nichts, was geschieht, eigentlich Angst haben musst? Auch nicht dann, wenn es nicht nach deinen Wünschen und Vorstellungen läuft. Und auch nicht dann, wenn du selbst Ohnmacht erlebst, es nicht mehr selber managen und regeln kannst. Und auch nicht dann, wenn Schmerzen, Krankheit und Tod, Arbeitslosigkeit oder vorgezogene Rente drohen, du bist hier mit mir im Boot. Ist dir das bewusst? Ich glaube, so wird er mit mir reden, in meiner Lebenssituation. Und dann wird mir klar, was die ganze Aufregung, der ganze Sturm in meiner Seele, der mich so schrecklich peinigt und durcheinander wirbelt, dass er eigentlich nichts ist, weil ich ihm vertrauen kann, weil er über den Stürmen steht und dem Sturm sagen kann, Sturm, sei still, ich kann ihm vertrauen. Man kann das, was Jesus hier sagt, natürlich auch als Anklage hören. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das hört sich ja sehr anklagend an zum ersten Moment. Aber man kann es auch anders lesen, anders hören. Nicht als wütende, fast schon resignative Abmeldung Jesus, wäre eine Auslegungsmöglichkeit, dass er sagt, ja, jetzt habe ich die Schnauze voll mit den Jüngern, die mit überhaupt nichts blieb. Sondern man kann es auch so hören und lesen, dass es ein Wachrütteln der Jünger ist. Hey, werdet mal wach, seid euch einmal bewusst, ihr habt mich mit dem Boot, der die Macht hat, auch den Sturm zu stimmen, der Macht hat über Leben und Tod, noch eine Idee, mich mit dem Zusammenhang, mit der ganzen Geschichte, da habe ich immer mal eine Mal, eine kurze Mahlzeit, das Gießerle daheim herausgegeben. Das hat mir eine jetzt letzte Woche, also als man der Alprober war, geschenkt bekommen. Ich glaube, die Steinberge, Daniela, fantastisch, sieht toll aus. Aber wenn die These stimmt, dass der Markus ja in seiner kurzen Schilderung jedes Wort, jeden Punkt, jedes Komma, den er macht, eigentlich Bedeutung hat, dann hat auch das Kissen in der Geschichte Bedeutung. Und da heißt es ja, dass Jesus auf dem Kissen geschlafen hat. Wenn meine These stimmt, dann kann das Kissen nicht unwesentlich sein. Und dann ist für mich die Frage, was kann ich aus dem Kissen in der Geschichte von Markus 4 lernen? Ich habe entschieden, mir bei Daniela mein Kissen noch, weil das gehört ja meiner Frau. Also muss ich mir noch ein persönliches Kissen bei dir bestellen. Und auf diesem Kissen soll draufstehen, ich bin mit dir. Das ist eine Aussage Gottes, die er an Mose richtet. Mose, der nach Ägypten gehen soll, in feindliches Umfeld und sein Volk herausretten soll und sagt, hey Gott, also mit mir, das wird nichts, ich habe ja nichts, ich kann nichts, ich kann nicht mal reden. Was soll ich tun, wenn ich da hingehe? Was soll ich denen sagen, in welcher Autorität ich stehe? Dann heißt es, dass Gott ihm begegnet, im Dornbusch und ihm sagt, dann sagt, ich bin mit dir. Und in Hebräisch hat es zum Glück zwei Zeitformen, im Präsens und im Futur, also in der Gegenwart und in der Zukunft. Ein einziges Wort hat da mehrere Zeitbedeutungen. Ich bin mit dir. Und wenn wir so kisserlich gibt und das draufsteht, ich bin mit dir, dann wird es mich immer wieder erinnern, auch in Krisensituationen, dass Jesus auf dem Kissen ist und ich darf mich da mit drauf platzieren. Er ist mit mir. Das Kissen, das mich an diese Geschichte erinnert. Ich denke mir eins, Jesus wünscht sich, dass ich mich in den Zeiten meiner Lebensstürme mit ihm zusammen auf dieses Kissen lege und ihm vertraue, dass er es wieder gut machen wird, dass er mich herausretten wird. Um schlafen zu können, das wissen wir, muss man ja all das, was uns umtreibt, was uns Sorgen, was uns Not macht, ablegen. Sonst wird es nichts mit dem Schlafen. Also ich bin da ein Experte drin. Wenn man besorgt und beunruhigt ist, dann muss man loslassen, sonst kann man immer weiter schlafen. Es gibt ja die Methode, dass man dann einen Zettel und einen Bleistift schon bereitlegt irgendwo und dass man dann, wenn man nachts um 2, 3, 4 aufwacht, dass man dann nicht weiter sich quälen soll, sondern aufstehen. Gedanke draufschreibe, dass man nicht vergisst. Morgen kann man dann nochmals nachlesen. Und so wichtig ist es auch, wenn uns die Herausforderungen, das, was uns Angst macht, wenn wir das im Schlaf abgeben können an Jesus, weil wir uns bewusst sind, er ist da. Gott ist da in Jesus, seinem Sohn, der mit mir auf dem Kissen ist. Dann dürfen wir abgeben, loslassen. Und das ist der entscheidende Punkt auch bei dieser Jüngergeschichte hier. Das Kissen ist für mich eine Geschichte, ein Symbol, das ich ganz persönlich vertrauensvoll loslassen darf. Das gilt auch für dich heute Morgen. Inneres Loslassen, um mich neben Jesus aufs Kissen zu legen, der mit mir im gleichen Boot ist. Sturmstillung kann somit bedeuten, dass Gott zunächst einmal meinen inneren Sturm stillen muss. Meine innere Aufregung, meine Angst, meine Not, das, was mich umtreibt und mich um den Schlaf bringt. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, so heißt es in einem Chorus. Du sprichst zum aufgewühlten Meer in mir. Der letzte Vers unserer Geschichte schließlich beschreibt, was nach einem überstandenen Sturm in unserem Leben, in unserem Glauben passieren kann. Dort heißt es, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Da ist eine neue Furcht aufgekommen. Vorher war es die Furcht um ihr Leben. Plötzlich sind sie furchtsam geworden, weil sie gewahr worden sind, weil es ihnen bewusst worden ist. Da ist ja Gott, der mit uns im Boot ist. Und das kann durchaus auch einen Schreckensmoment in uns erzeugen, weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Ich bin oft von meinen überstandenen Stürmen überrascht worden und dann stand ich staunend und ehrfurchtsvoll vor Gott und letztendlich auch vor den Trümmern manchmal meiner Pläne, all die Pläne, die ich mir gemacht habe für mein Leben. Und war dann fasziniert, wer der ist, der mit mir im Boot ist, der meine Lebensstürme stillt, der mir die Furcht nimmt und die Kraft gibt, dass ich wieder weitergehen kann, den nächsten Tag bewältigen kann, die Zukunft bewältigen kann. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass es euch genauso geht, dass uns Mut zufließt, Vertrauen zufließt, Kraft zufließt, dass wir in Krisen, in den Herausforderungen der Lebensstürme, die wir erleben, die sind so multiple, so verschiedenartig, wie wir heute Morgen Leute hier sind, aber dass wir dann das Vertrauen fassen, dass Jesus mit uns im Boot ist und wir dürfen mit ihm zusammen aufs Kissen legen und uns bewusst sein, er ist da, er geht mit uns, auch in den Situationen, die auf dem Segen Nezareth hier, Gott segne euch. Ich möchte zum Schluss noch kurz mit uns beten. Und falls ihr die Freiheit habt, ebenfalls ein Gebet zu sprechen, dann bitte gerne Zeit dazu. Herzlichen Dank, Jesus, für diese Geschichte. Diese Geschichte offenbart uns, wer du bist. Du bist nicht ein ferner Gott, sondern du bist mit uns zusammen in einem Boot. Wir dürfen in Krisen des Lebens, in den Herausforderungen, in lebensbedrohlichen Situationen, dürfen wir uns bewusst sein, du bist mit uns auf demselben Kissen. Die Botschaft, die du an mich richtest, ist, ich bin mit dir, ich bin da. Danke, dass diese Botschaft heute noch gilt, ganz konkret für mein Leben und ganz konkret für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und nur noch ein Gebet sprechen möchte.